zum Geburtstag, zum Jubiläum, zur Hochzeit, am Beginn eines neuen Lebensabschnittes und am Anfang eines neuen Jahres wünschen wir uns alles Gute. Und wenn wir es wirklich so meinen, wie wir es sagen, dann heißt das, ich möchte, dass es dir gut geht. Und der neue Lebensabschnitt, den du jetzt startest, dazu einen entsprechenden Beitrag lieferst. Gute Nachrichten hören wir gern. Und wir sollten sie auch viel mehr weitergeben. Leider ist der Mensch ja wesentlich stärker darauf orientiert, Negatives zu hören. Negatives aufzunehmen und Negatives weiterzugeben. Über den Nächsten sagen wir eher etwas Negatives als etwas Positives. Glücklicherweise geht die Bibel einen anderen Weg. Sie versucht uns immer und überall gute Botschaft und eine frohe Nachricht zu übermitteln. Und wir möchten auch heute miteinander aus der Offenbarung im Kapitel 14 eine solche Nachricht entgegennehmen. Offenbarung 14 und dort Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel fliegen in der Mitte des Himmels. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, und allen Völkerschaften und Stämmen und Sprachen und Völkern. Evangelium heißt nichts anderes als gute Botschaft, frohe Nachricht, Positives, Erquickendes, Zukunftsorientiertes. Wenn ich euch fragen würde, welches sind für dich die wichtigsten Texte oder Textabschnitte der Bibel, dann würden wir sicherlich eine ganze Palette von Texten genannt zu bekommen. Und das Schönste wäre, wir würden uns nicht streiten. Denn es würde der Einzelne jeweils begründen, warum ihm diese Texte oder Textabschnitte so wichtig sind oder so wichtig geworden sind in seinem Leben. Ich könnte eine andere Frage stellen. Welches ist der wichtigste Text der Bibel? Wahrscheinlich würden da auch mehrere Texte genannt. Aber dann wird es kritisch. Denn dann muss man begründen, warum das der wichtigste ist. Und der andere setzt dann irgendetwas dagegen, warum er seinen Text als den wichtigsten sieht. Und ehe wir uns versehen, streiten wir uns. Das ist manchmal das Problem, das wir haben im Umgang miteinander. Zeugnishaft zu verkündigen, so wie es auch einmal Petrus und Johannes nach Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 20 gesagt haben, wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Wenn jemand sagt, das habe ich erlebt, dann kannst du nicht sagen, das hast du nicht erlebt. Geht ja nicht. Deswegen konnte man den Aposteln auch nur drohen und sagen, verkündigt das nicht mehr. Aber man konnte ihnen nicht sagen, es ist falsch. In diesem Sinne, das Wort Gottes zu sehen, aufzunehmen und weiterzugeben, ist eins, was uns von der Bibel her sehr deutlich gemacht wird. Wenn man mir die Frage nach dem für mich bedeutungsvollsten Aussagen der Bibel stellt, dann gehört neben dem Predigttext der Textabschnitt Offenbarung 21 dazu. Und in erster Linie geht es mir dabei nicht um die Perlentore und die goldenen Straßen und Gassen und Plätze. Es geht mir auch nicht um die aus Edelstein bestehenden Grundsteine der Stadtmauer. Es geht auch nicht darum, ob das wirklich ganz genauso auf der neuen Erde sein wird, wie das ein Johannes, der nur menschlich denken und auffassen und weitergeben konnte, zum Ausdruck brachte. Entscheidend in Offenbarung Kapitel 21 sind für mich die Aussagen in den Versen 3 und 4. Und ich hörte eine große Stimme vom Himmel, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Das heißt nichts anderes als, Gott und Mensch finden wieder zueinander. So wie es einstmals gewesen ist. So wie die Welt begonnen hat. Gott hat den Menschen geschaffen, wie wir das heute und in den letzten Wochen im Rahmen unserer Bibelschule gehört, aufgenommen und auch miteinander besprochen haben. Gott ist derjenige, der uns geschaffen hat. Gott ist derjenige, der uns verloren hat. Aber Gott ist derjenige, der uns immer gesucht hat. Und letztlich nach Offenbarung Kapitel 21 auch endgültig wiederfindet. Menschen sind auf ein Gegenüber orientiert. Deswegen hat Gott nicht nur einen, sondern zwei Menschen geschaffen. Es folgte Gemeinschaft finden in der Begegnung von Gott und Mensch im Paradies. Eigentlich war das Sinn und Ziel des Lebens. Doch aus der Gemeinschaft mit Gott wurde der Wunsch, sein wie Gott. Im 11. Kapitel des Mosebuches erfolgt die Fortsetzung: Wohlauf, lasst uns einen Turm bauen, dessen Spitze bis in den Himmel reiche. Sein wie Gott. Aber nicht nur auf der gleichen Ebene mit ihm stehen, sondern letztlich sich an seine Stelle setzen und ihn vertreiben. Die eigentliche Sünde bestand daher nicht in dem Nehmen der Frucht, wie uns das in der Bibel berichtet wird, sondern in der Abwendung von Gott. Und aus der Abwendung von Gott erfolgten die einzelnen Taten, eben auch das Nehmen einer Frucht, von dem Gott gesagt hat, ihr sollt es nicht tun. Hinwendung zu einzelnen Handlungen, die von Gott auch weiterhin trennten. Das Ergebnis war Verlust des Paradieses, Trennung von Gott, Ausbruch der Sintflut, Trennung von vielen Menschen, Zerstreuung nach dem Turmbau zu Babel, Trennung durch fehlendes Verständnis untereinander, nicht nur aufgrund der Sprachenverwirrung. Vielfach schätzt man ja nur etwas, was man nicht, noch nicht oder nicht mehr hat. Das ist praktische Gegenwart. Gegenwart, die es eigentlich fast nicht richtig gibt. Denn was ist denn Gegenwart? Sie umfasst nur Bruchteile von Sekunden. Denn das, was ich gerade gesagt habe, ist schon wieder Vergangenheit. Und das, was ich sagen will, ist Zukunft. Aber die Bruchteile von Sekunden, die die Gegenwart ausmachen, sind eigentlich das wirkliche Leben, weil darin die Entscheidungen getroffen werden. Ansonsten aber bewegen wir uns weitaus mehr im Rahmen der Vergangenheit oder der Zukunft. Weil die Gegenwart nur so kurz ist, auch in unseren Gesprächen, auch in unserem Denken. Wir beschäftigen uns weitaus mehr mit Vergangenheit und Zukunft als mit der Gegenwart. Allerdings auch ein Stückchen Kriterium für die Generationen. Die ältere Generation beschäftigt sich weitaus mehr mit der Vergangenheit. Hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass sie eine lange Zeit hat, die Vergangenheit ausmacht. Der Jüngere orientiert sich stärker auf die Zukunft. Er hat ja nur eine kurze Vergangenheit. Darüber gibt es nicht allzu viel zu sagen. Aber er hat Zukunftsperspektiven, er hat Vorstellungen, er will etwas erreichen. Und in manchen Träumen wird das auch sichtbar und deutlich, sicherlich auch hier und da überzogen. Aber wenn der Blick zurück und der Blick nach vorn letztlich Auswirkungen haben für die Gegenwart, da wo ich wirklich lebe, hat beides seine Berechtigung und seine Bedeutung. Und wohl denen, die sich als Generationen in diesem Zusammenhang auch an dieser Stelle treffen. Außerhalb der Gemeinde oder auch innerhalb der Gemeinde. Gott hat nach dem Sündenfall auch nicht allzu lange zurückblicken lassen. Denn die Rückschau war ja nur eine kurze Phase. Sondern hat den Blick nach vorn orientiert. Erstes Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen Satan, zwischen dem Menschen und zwischen Gott. Aber diese Feindschaft wird eines Tages ein Ende haben. Er, der Sohn Gottes, wird dem Feind den Kopf zertreten. Erstes Buch Mose 8, Vers 22, solange die Erde besteht, werden die Grundlagen für das menschliche Erleben erhalten bleiben. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Sicherlich wird das individuell unterschiedlich sein. Wird es Hitzephasen geben? Wird es Überschwemmungen geben? Wird es Trockenheit geben? Wird es Ausfall von Saat und Ernte geben? Aber grundsätzlich bleibt diese Aussage, steht Gott zum Menschen, das ihm zukommen zu lassen, was er für sein Leben braucht. Und im 1. Mose 12, Vers 3 steht, in Abraham werden alle Völker auf Erden gesegnet werden. Gott beginnt wieder neu mit einem Stammvater Abraham, mit einer dazugehörigen Familie, mit einem sich daraus entwickelnden Volk und darüber hinaus der Menschheit auf dieser Erde. Und in dieser Weise ist die Bibel voll von Prophezeiungen, symbolischen Handlungen und Geschehnissen, die das Kommen des Erlösers beinhalten. Darauf wartete Israel mehr oder weniger über Jahrhunderte hinweg. Darauf richtete sich das Sehnen der Menschheit, ja letztlich der ganzen Kreatur. Und nun geht es nicht mehr darum, dass der Mensch Gott wird, sondern dass Gott Mensch wird. In allen Religionen geht es um den Weg von unten nach oben. Du kannst alle Religionen hernehmen. Es geht immer darum, dem Gott, den man in seiner Vorstellung hat, in irgendeiner Weise zu dienen, ihn sich gefügig zu machen oder ihn wohlgesonnen zu stimmen und diesbezüglich sich das eine oder andere aufzuerlegen. Leider hat das Christentum zum Teil diese Gedankengänge übernommen. Aber Christentum ist etwas ganz anderes. Gott wird Mensch. Nicht der Mensch will zu Gott, sondern Gott kommt zum Mensch und wohnt unter der Menschheit. Als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener. Einer von uns. Das passt nicht sonst in die Religionswelt. Da geht es immer um einen Gott, der über ihm steht, dem Menschen, weit entfernt. Und irgendwo muss der Mensch eine Brücke schlagen. im Christentum schlägt Gott die Brücke. Die frohe Botschaft des Evangeliums lautet: Gott wird Mensch. Die Abwendung des Menschen von Gott beantwortet er mit der Hinwendung Gottes zum Menschen. Er geht den ersten Schritt. Es ist sicher nach menschlichem Verständnis einsichtig, dass der Schuldige zuerst zur Bereinigung der Situation etwas tun muss. Aber Evangelium als göttliche Botschaft findet einen anderen Ansatz. Er versöhnt die Welt mit sich selbst. Er beginnt ein Zelt, eine Hütte, einen Tempel, eine vorübergehende Behausung auf dieser Erde zu errichten. Er wohnt eine Zeit lang unter den Menschen. Er lebt und leidet mit ihnen. Er lebte für sie und liebt sie. Und er kommt zu den Menschen auch, wenn sie ihn nicht aufnehmen wollten. Entgegen menschlicher Vorstellung kommt er daher nicht als König und Herr, sondern als einer, der uns gleich geworden ist. Als Kind in der Krippe, so beginnend, wie das menschliche Leben beginnt. Daher zieht sich das Thema der Versöhnung und Vergebung durch die gesamte Bibel. So erleben wir den Heiligtumsdienst im Alten Testament und im Neuen Testament, die vielfache Bitte: Lasst euch versöhnen mit Gott. Von daher legen Adventisten zu Recht einen großen Wert auf den Heiligtumsdienst. Aber bitte schön, nicht in den äußeren Formen, sondern vom eigentlichen Kern her, nämlich dem der Versöhnung. Der Aufruf an die Hirten in Lukas Kapitel 2 bezieht sich auf die alttestamentliche Prophetie im Sinne des Evangeliums. Euch ist heute der Heiland geboren. Und der Freudenruf des Greisen Simeon: Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, denn seine Augen haben den Herrn, den Retter, den Erlöser gesehen. Versöhnung zwischen Menschen ist aus dieser Perspektive betrachtet kein Kraftakt, keine einzubringende Forderung, sondern ein Stück Erleben des göttlichen Handelns im Sinne des Zeugnisses. Zeugnisses verbal, wie auch Zeugnisses in der praktischen Ausführung. Und sie ist auch keine Einbahnstraße, die Versöhnung. Denn es geht einerseits um Vergebung gewähren und andererseits Vergebung empfangen. Da werden Neuanfänge möglich, Belastungen aufgehoben, Menschen zusammengeführt und froh gemacht. Natürlich gibt es in diesem Zusammenhang so viel Härtefälle, so viel schwerwiegende Geschehnisse, die man nicht einfach mit ein paar Worten vom Tisch bringen kann. Aber letztlich ist ein Weg zueinander nur auf dieser Ebene möglich. Gott hat uns das vorgelebt. Und die Härte der Trennung zwischen Gott und Mensch war die größte, die es überhaupt gegeben hat. Aber Gott hat sie durch Jesus Christus überwunden. Während meiner Friedensauerzeit hatte ich einen Bibellehrer, der gleichzeitig auch, wir sagten, der Hausvater war, der also als Internatsleiter tätig war. Und ich fand diese Kombination wunderbar. Auf der einen Seite brachte er uns theoretisch das Leben, das aus der Bibel spricht, rüber. Und auf der anderen Seite war er einer, der mit uns lebte, mit uns Umgang pflegte und die Freuden des Alltags und die Leiden des Alltags mit uns teilte. Und da, wo es Spannungen gab, auch mit uns und wir mit ihm Umgang zu pflegen hatten. Eines Abends bin ich mit ihm arg aneinander geraten. Und ich habe gemeint, wir sind das letzte Mal Freunde gewesen. Wir hatten uns gut verstanden. Aber an dem Abend hatten wir uns so ineinander verbissen, dass ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Und am nächsten Morgen, als ich aus dem Haus ging, war er der Erste, der mir begegnete, und ich drehte mich um, um schnell wegzukommen. Und er lief hinterher, legt mir die Hand auf die Schulter und sagt: Hast du gut geschlafen? Und ich sagte zu ihm: Nun spotte auch noch. Sagt er: Du konntest gut schlafen. Was uns getrennt hat, haben wir gestern ausgeräumt. Da ist mir bewusst geworden, was Vergebung heißt. Was uns trennte, haben wir ausgeräumt. Du konntest gut schlafen. Es beginnt neu. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Vergebungsbereitschaft ist aber auch ein Kriterium für die Teilnahme an der himmlischen Wohngemeinschaft nach Offenbarung Kapitel 21, wie wir es vorher gelesen haben. Das Fehlen derselben bedeutet danach ein endgültiges Ausklinken aus der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Denn dort findet himmlische Wohngemeinschaft statt. Sünde trennt, Vergebung versöhnt und vereint. Die Jünger haben in Jesus den angreifbaren, verfolgten, gefangenen und getöteten Menschen erlebt. Aber auch den Herrn über Leben und Tod, den souveränen und unantastbaren. Aber sie schwankten in ihren Gefühlen aufgrund des Erlebens von Hoffnung und Freude bis hin zu Verzweiflung und Enttäuschung. Und beim Kreuzestod, dem Vollzug der Erlösung, befinden sie sich hinter verschlossenen Türen, aus Angst vor den Juden. Da tritt der Auferstandene mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Das war keine Grußformel in oberflächlicher Weise, sondern bekundete etwas von dem, was gerade in den letzten Tagen geschehen ist. Friede sei mit euch. In erster Linie nicht, dass ihr Frieden findet aufgrund eurer unterschiedlichen Meinungen, die ihr hinsichtlich meines Lebens und Sterbens hattet, die ja auch die Jünger so ein Stückchen aufgebracht hat, sondern Friede sei mit euch, weil ich Frieden gemacht habe zwischen euch und Gott. Vielleicht ging es den Jüngern auch darum, an dieser Stelle etwas Besonderes zu erfahren. Als sie miteinander im Streit lagen und keine Antwort wussten, denn sie konnten sich das Geschehen, dass Jesus am Kreuz starb, dass ihre ganze Hoffnung zu einem Leichnam geworden ist, nicht erklären. Obwohl er ihnen vorher zur Genüge diesbezüglich etwas gesagt hat. Aber jetzt, wo es Praxis war, wo es verwirklicht wurde, da stehen sie und blicken gen Himmel und können es nicht begreifen. Gott sagt: Friede mit euch. Ich habe Frieden gemacht. Luther hat einmal gesagt: Nicht der hat den Frieden mit Gott, den niemand stört, das ist der Friede der Welt, sondern der, den alle und alles stören und der das in Ruhe und in Gelassenheit ertragen kann. Friede mit Gott ist etwas anderes als Friede zu finden, weil da eine personifizierte Praxis dahinter steckt. Die Jünger sind beglückt über die Begegnung mit dem Auferstandenen. Evangelium, frohe Botschaft. Aber nur für kurze Zeit, dann entschwindet er wieder in den Wolken des Himmels. Aber mit dem Trost: Ich will wiederkommen. Oder die Engel sagen: Er wird wiederkommen, so wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren. Wie verständlich ist daher der Wunsch der drei Jünger auf dem Verklärungsberg, der Petrus sagen lässt: Siehe, hier ist gut sein. Lasst uns drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine, Elia eine. Dieses Geschehen der Verklärung darf nicht nur vorübergehender Natur sein. Es muss auf Dauer angelegt werden. Dabei hatte Petrus die anderen Jünger längst vergessen. Bei dieser Begegnung kann man auch alles vergessen. Sternstunden des Evangeliums, wo Gott uns persönlich begegnet. Entweder unter vier Augen oder im Kleinstkreis oder in Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, wo wir empfinden, wie gut es ist, dass es diesen und jenen gibt, der mit mir gemeinsam glaubt, der mit mir verbunden ist aufgrund des Glaubens und verbunden bleibt, mich stärkt, ermutigt und tröstet, da wo ich an den Rand meines Fassungsvermögens komme. Hier haben wir ein erstes Teilerlebnis des Offenbarungsgeschehens. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Über die Wiederkunft Jesu existieren die unterschiedlichsten Vorstellungen. Die Überzeugung des leibhaftigen Erscheinens unseres Herrn, entsprechend der vorhin zitierten biblischen Aussage, entschwindet vielfach immer mehr, und zwar theoretisch und praktisch. Stattdessen treten an diese Stelle andere Vorstellungen, und diese werden teilweise auch biblisch belegt und begründet. Jesus kommt in meinem Herzen wieder, denn, Bibelstelle, er will in unserem Herzen wohnen. Jesus kommt in unserem Leben wieder, denn, Matthäus 28, Vers 20, er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Er kommt in unserem Mitmenschen wieder, in dem, der hungernd, frierend oder obdachlos an der Straße sitzt. Denn, Matthäus 25, Vers 40, was ihr diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Und er kommt wieder, wenn Menschen im Glauben Gemeinschaft pflegen. Denn, Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Er kommt wieder, wenn wir am Ruhetag zusammenkommen, denn da erfüllen sich regelmäßig seine Verheißungen. An all diesen Beispielen wird verdeutlicht, dass von göttlicher Seite aus die Beziehung zum Menschen stets gesucht und nie verlassen wurde. Im Alten Testament, im Neuen Testament, in der nachchristlichen Zeit bis in die Gegenwart hinein. Er begegnet uns individuell und sporadisch, weil die Beziehung noch nicht auf Dauer, wie wir juristisch immer sagen, angelegt ist. Und wenn ich an die Begegnung mit Jesus im Rahmen der Gemeinde denke, dann wird uns da schon ein Stück Himmel offenbar, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Und manchmal frage ich mich, was haben wir aus diesem Stück Himmel gemacht? Aber ist das Wiederkunft Jesu? Zu DDR-Zeiten haben wir auf der Vorstandsebene des Ostdeutschen Verbandes hin und wieder Einladungen von der Regierung bekommen oder von der Stadt Berlin zu politischen Versammlungen. Und wir haben immer nicht recht gewusst, was machen wir damit? Wenn man eingeladen wird, dann muss man ja zumindest, wenn man nicht hingeht, eine begründete Absage schicken. Wenn man das nicht tut, dann sollte man hingehen. Aber mit welchem Ziel? Welches Ziel hatten Sie, dass Sie uns die Einladung schickten? Welches Ziel habe ich, wenn ich die Einladung annehme? Und so haben wir immer so ein bisschen verschämt die Einladung beiseite gelegt und eine Erklärung im Sinne der Antwort gesucht und manchmal auch gefunden. Und eines Tages habe ich gesagt, da gehe ich hin. Ich weiß noch, wie der Lothar Reiche mich anguckte. Ich sagte, da gehe ich hin. Es kann doch eigentlich nichts Besseres geben, als über eine Einladung in einen Kreis zu kommen, in den man sonst nie kommt. Und das war damals ein Treffen für atomwaffenfreie Zonen, zu dem etwa 1200 Delegierte aus der ganzen Welt eingeladen waren. Von Amerika bis Westeuropa, Osteuropa, Asien, Afrika, von überall her. Und ich habe mir gesagt, das ist sicherlich auch eine sehr interessante Begegnung, weil dort einiges wohl anders ablaufen wird, als das sonst zur DDR-Zeit üblich war. Wenn man zu einer politischen Versammlung ging und wollte sich da irgendwie artikulieren, im Sinne eines Diskussionsbeitrages, so hieß das immer, dann musste man diesen Diskussionsbeitrag vorher anmelden, aber nicht nur anmelden, man musste ihn bereits schriftlich abgeben. Und normalerweise sagt jeder, na, wenn du die Rede noch nicht gehört hast, dann kannst du ja auch noch keinen Diskussionsbeitrag abgeben. Aber in der DDR konnte man das, weil man ja eigentlich immer nur dasselbe sagen konnte. Aber ich sagte mir, bei dieser Versammlung wird das nicht klappen. Mit Amerikanern, mit Kanadiern, mit Westdeutschen, mit Franzosen, mit Engländern. Das passt eigentlich nur in die osteuropäische Welt. Und genauso war es auch. So hatte ich die Gelegenheit, für 5 Minuten, war ja nicht allzu lang, aber für 5 Minuten im Palast der Republik etwas über meinen Glauben zu sagen. Unter dem Thema atomwaffenfreie Zonen, Zukunft, Sicherheit. Und anschließend wurde ich von einem damaligen Minister der DDR, dem Gesundheitsminister, angesprochen, der mich fragte, nun sagen Sie mal, Herr Eberhard, steht denn auch etwas in der Bibel, ob diese Erde eventuell mal durch Atomwaffen vernichtet wird? Interessante Frage. Und da geht einem ja so manches durch den Kopf, eigentlich kann doch da nur in der Offenbarung was stehen, Feuer und Rauchdampf, da hat man doch so allerhand. Und ich habe ihm damals gesagt, es gibt 2 Aussagen, die für mich eine Antwort auf Ihre Frage sind. Es steht in der Bibel, in Offenbarung Kapitel 6, Vers 16, wenn Jesus Christus einmal wiederkommt, dann gibt es Menschen, die sagen werden, ihr Berge und Hügel fallt über uns und verdeckt uns vor dem, der dort erscheint. Und es gibt eine 2. Aussage, die lautet, es gibt Menschen, die bei der Wiederkunft Jesu da sind und sagen, das ist unser Gott, auf den wir warten. Wenn Jesus Christus einmal wiederkommt, dann kommt er in kein Leichenschauhaus, eine durch Atomwaffen vernichtete Erde, sondern er kommt auf eine bewohnte Erde, wo es Menschen gibt, die sich gegen den Kommenden wehren und wo es Menschen gibt, die sagen, jetzt erfüllt sich unsere Hoffnung. Antwort von ihm, Ihren Glauben möchte ich haben. Ein Ende und eine Erfüllung. Denn nur die Übernahme des Menschen in eine neue Welt verleiht dem Leben auf dieser Erde mit all seinen Freuden, aber vor allem auch mit all seinen Begrenzungen einen Sinn. Schließlich kann Sinn des Lebens nicht tot sein. Sinn des Lebens kann nur Leben sein. Mit diesem ewigen Evangelium für alle Menschen fliegt nach Offenbarung Kapitel 14, Vers 6 der Engel mitten durch den Himmel um die Geschichte zu verkündigen, die sich auf dem Weg vom Paradies zum Paradies, neue Erde, in der Gottes- und Menschenwelt abgespielt hat, abspielt und abspielen wird. Damit ihr seid, wo ich bin. Nun geht es um keine Stiftshütte und keinen Tempel mehr, um keine Synagoge und keine Kapelle, auch keine geplante Hütte fernab der irdischen Wirklichkeit auf dem Verklärungsberg für irgendeine Elitetruppe. Nein, es geht um das Reich Gottes, das der Vater denen bereitet hat, die ihn lieben. Hinwendung Gottes trotz Abwendung des Menschen. Menschwerdung Gottes statt Göttlichkeit des Menschen. Friedensschluss von Gott her mit Versöhnung und Erlösung statt Selbsterlösung. Wiederkunft Jesu mit endgültiger Gemeinsamkeit. Das sind die Eckpunkte des Evangeliums und der Hauptinhalt adventistisch-christlicher Botschaft. Gott mag uns dafür die Augen öffnen, dass uns deutlich wird, was sind die Eckpunkte und was ist das Zentrum der Verkündigung. Und was sind Begleiterscheinungen, die damit dazugehören? Aber diese Begleiterscheinungen dürfen uns nicht das Herz des Evangeliums rauben. Darum sollten wir immer wissen, was der Mittelpunkt ist und was die Eckpfeiler sind. Darauf hat Jesus immer großen Wert gelegt. Und darauf lege ich persönlich auch großen Wert. Amen.